Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz.
Mein Name ist Lukas Fleischer und heute spreche ich mit Michael Stadler über die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G1 aus 15 aus dem Jahr 2016. Diese Entscheidung ist auch unter dem Schlagwort Poisonous Divisional bekannt geworden und in dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Vorgeschichte, die zu dieser Entscheidung geführt hat. Hallo Michael.
Hallo Lukas.
Ja, bevor wir in die Sache gehen und die Entscheidungsfindung, vielleicht kannst du uns kurz erklären, worum ist es denn eigentlich in dem Patent gegangen, das diesem Streit zugrunde liegt?
Ja, die Erfindung dient einer chemischen Zusammensetzung, mit der man die Fließeigenschaften von Kraftstoffen wie Diesel oder Kerosin verbessern sollte. Gerade bei kalten Temperaturen neigen die ja zum Verstopfen und da hat unsere Erfinderin eine bessere chemische Zusammensetzung gefunden, wie man so einen Kraftstoff besser ausgestalten kann. Und interessant dabei war, dass in der ursprünglichen Anmeldung immer auf ein Ammonium-Salz oder ein Amid Bezug genommen wurde. Die Anmelderin hat da eine britische Patentanmeldung ursprünglich eingereicht und irgendwann im Laufe der Zeit zwischen Erstanmeldung und der europäischen Nachanmeldung ist man offenbar drauf gekommen, dass diese Einschränkung auf Ammoniumsalz oder Amid doch nicht so gut ist. In der Nachanmeldung hat man das wieder rausgestrichen, sodass dann im Endeffekt jede öllösliche und polare Stickstoffverbindung mit bestimmten anderen Einschränkungen im Patentanspruch umfasst war.
Und das ist jetzt schon ein Problem oder ist das nicht eigentlich eh okay?
Das ist einmal grundsätzlich okay. Im Prinzip kann ich ja meine Nachanmeldung gestalten, wie ich möchte. Ich bin insbesondere auch nicht an die Regeln über die Zwischenverallgemeinerung gebunden. Also wäre mir das passiert zwischen meiner europäischen Anmeldung und einer Änderung, die ich im Verfahren vornehme, dann hätte ich möglicherweise Probleme mit einer Zwischenverallgemeinerung bekommen und das wäre ein Verstoß gegen Artikel 123.2 gewesen. In der Konstellation ist es zunächst aber einmal kein Problem. Die ursprüngliche Fassung der europäischen Anmeldung ist halt ohne Beschränkung auf dieses Ammoniumsalz oder Amid eingereicht worden. Damit ist es zunächst einmal kein Problem.
Gut, aber wir sind ja jetzt beim Prioritätsproblem. Da muss es ja auch eine Konsequenz geben, die damit verbunden ist, dass das jetzt nicht genau das Gleiche ist, was beansprucht worden ist in der Nachanmeldung, oder?
Genau, hier würden wir einfach das Prioritätsrecht verlieren. Der Hintergrund ist einfach der, du bekommst halt den besseren Zeitrang nur für die Erfindungen, die du auch ursprünglich offenbart hast und eben nicht für dasjenige, was du später einfach in die Anmeldung dazu schreibst. Das Europäische Patentamt hat hier auch schon in Bezug auf alle möglichen Änderungen zwischen Erst- und Nachanmeldung in der Entscheidung G2 aus 98 entschieden, dass die Frage der Überschreitung der Offenbarung und der Prioritätsverlust im Prinzip nach den gleichen inhaltlichen Maßstäben zu bemessen sind. Das heißt, wenn du eine Änderung machst, die innerhalb der Anmeldung zu einer Überschreitung der Offenbarung führen würde, dann würdest du zwischen Erstanmeldung und Nachanmeldung einfach das Prioritätsrecht verlieren. Das wird nach den gleichen Kriterien eben beurteilt. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass es dann eben sein kann, dass einzelne Merkmale in deiner Anmeldung das Prioritätsrecht bekommen, andere Merkmale das Prioritätsrecht nicht bekommen. Das heißt, im Endeffekt zerfällt dir deine Anmeldung ein bisschen in unterschiedliche Merkmale oder unterschiedliche Merkmalskombinationen, die jeweils einen unterschiedlichen Zeitrang, einen unterschiedlichen Stand der Technik Ausgangspunkt haben.
Das ist ja für das spätere Hinzufügen der Merkmale ist das was, was man quasi aus der Praxis relativ gut kennt, dass man zwischen dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung und der Nachanmeldung etwas dazu gibt. Das Weggeben ist jetzt aber eine untypische Situation, das nachträgliche Abstrichen, oder?
Ja, das ist eher ungewöhnlich. Es passiert wesentlich seltener, dass irgendjemand sagt, im Prioritätsjahr, die Merkmale, die wir ursprünglich für sehr wichtig empfunden haben, die Merkmale, die können wir jetzt einfach weglassen, die brauchen wir ohnehin nicht. Also das ist eher der seltenere Fall. Viel häufiger kommt ein Erfinder drauf, naja, es wäre super, wenn wir noch dieses und dieses und dieses Merkmal hinzufügen würden. Und das ist der Normalfall sozusagen. Die Abstraktion oder das Wegnehmen ist ein wenig seltener, aber es kommt durchaus vor.
Jetzt ist ja die G1 aus 15 auch bekannt unter dem Schlagwort Poisonous Divisional, also eine giftige Teilanmeldung. Über eine Teilanmeldung haben wir in unserer Konstellation aber noch gar nicht geredet. Wie spielt diese Teilanmeldung denn da jetzt hinein?
Die Anmelderin selbst hat diese Teilanmeldung eingereicht. Es war nämlich eine Teilanmeldung, die Anmelderin eben eingereicht hat, um bestimmte andere Aspekte ihrer Erfindung zu schützen, die jetzt nicht weiter interessant sind. Eine Teilanmeldung kann man grundsätzlich beim Europäischen Patentamt einreichen, immer dann, wenn beispielsweise das Problem besteht, dass die Erfindung möglicherweise, die man da beansprucht, nicht einheitlich ist, das heißt, dass mehrere Erfindungen drin sind, dann kann man eine Teilanmeldung einreichen, um einfach alle Aspekte, die man da beschrieben hat, insgesamt zu beanspruchen, selbst wenn die sich als nicht einheitlich erweisen würden. Das ist so der Hintergrund einer Teilanmeldung. Und unsere Anmelderin hat das eben auch gemacht und, wie sich dann später herausgestellt hat, damit ein bisschen ein Eigentor geschossen.
Bin ich schon gespannt, wie das funktioniert, weil eigentlich denkt man ja bei einer Teilanmeldung, die hat den gleichen Zeitrang, da kann nichts passieren. Wie soll sowas giftig werden für die eigene Anmeldung? Wann ist denn dieses Thema jetzt aufgepoppt? Ist das schon im Erteilungsverfahren diskutiert worden oder erst vielleicht in einem Einspruchsverfahren?
Das ist im Einspruchsverfahren aufgepoppt und die Einsprechende hat da folgende Argumentation gehabt, die vielleicht jetzt ein bisschen komplexer ist. Die Einsprechende hat nämlich gesagt, diese Teilanmeldung ist ein älteres Recht. Und zwar ist es ja so, dass nicht nur die Anmeldung selbst, also die es zu beurteilen gilt, einen unterschiedlichen Zeitrang haben kann, den sie aufgrund ihres Prioritätsrechts hat, sondern auch das ältere Recht einen unterschiedlichen Zeitrang haben kann. Das finden wir in Artikel 89 EPÜ, der eben sagt, dass das Prioritätsrecht nicht nur dazu führt, dass der maßgebliche Tag der Anmeldung selbst, die zu beurteilen ist, rückdatiert wird, sondern eben auch der maßgebliche Tag, an dem ein älteres Recht als älteres Recht wirkt. Und genau hier haben wir jetzt das Problem. Die Teilanmeldung, die hier unser älteres Recht, unser Stand der Technik ist, die offenbart eben einerseits die spezielle Offenbarung mit den Amiden, andererseits aber auch die allgemeine Offenbarung. Und problematisch ist jetzt die spezielle Offenbarung, denn diese spezielle Offenbarung, die wird ja aufgrund des Prioritätsrechts rückdatiert auf den Erstanmeldetag. Das heißt, sofern diese Amide betroffen sind, haben wir, was die Teilanmeldung und damit das ältere Recht betrifft, den Zeitrang der ursprünglichen britischen Anmeldung. Unsere Anmeldung, um die es eigentlich geht, die hier zu beurteilen ist, die hat aber, da sie den allgemeineren Teil beansprucht, eben nicht diesen Zeitrang der britischen Anmeldung, sondern eben erst ein Jahr später ungefähr, oder bis zu einem Jahr später, den Zeitrang der europäischen Anmeldung selbst. Das bedeutet also, die Teilanmeldung steht mit den Teilen, die ursprünglich in Großbritannien eingereicht wurden, dem allgemeinen Teil, der beim Europäischen Patentamt eingereicht wurde, entgegen. Und weil es hier zu einer Abstraktion gekommen ist, fällt das natürlich auch genau rein, sodass das als älteres Recht auch genau neuheitsschädlich ist.
Okay, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, warum du sagst, die haben sich ein Eigentor geschossen. Also hätten die keine Teilanmeldung eingereicht, dann wäre es auch gar nicht zu einem Problem gekommen, weil es dann keinen Stand der Technik gegeben hätte, der relevant ist. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist die allgemeine Auffassung. Man könnte natürlich noch einen Schritt gemeiner sein und sagen, die Anmeldung selbst steht sich mit ihrem früheren Teil neuheitsschädlich entgegen, gegen den Teil, der das Prioritätsrecht nicht hat. Denn auch die Anmeldung selbst könnte man grundsätzlich als älteres Recht sehen. Das wurde auch argumentiert, wurde damals in der Literatur aber sehr strittig gesehen, ob das grundsätzlich möglich ist. Man hätte die Teilanmeldung möglicherweise gar nicht gebraucht, ja.
Gut, jetzt kennen wir die Situation und die Argumentationslinien möglicherweise der beiden Parteien. Wie hat denn das Europäische Patentamt das in der ersten Instanz gesehen?
Ja, die Einspruchsabteilung hat dem Einsprechenden Recht gegeben und hat im Prinzip genau das bestätigt, so wie ich das gerade erzählt habe, nämlich, dass die Teilanmeldung tatsächlich ein älteres Recht bildet und der Patentanspruch in der vorliegenden Form konnte nicht aufrechterhalten werden, basierend auf dieser Poisonous Divisional. Und wir hatten hier tatsächlich eben einerseits das Problem des Prioritätsrechts, dass die Verallgemeinerung das Prioritätsrecht eben nicht bekommt und damit eben den schlechteren Zeitrang hat, andererseits Teilanmeldung als älteres Recht, zumindest in Bezug auf diese spezielle Offenbarung der beiden Amide, den besseren Zeitrang hatte, dementsprechend dem gegenübersteht neuheitsschädlich, das fällt genau hinein. Damit kann der Patentanspruch, so wie er ist, nicht bleiben und der Patentinhaber kann sich dann möglicherweise auf einen beschränkten Patentanspruch zurückziehen, indem er genau diese Amide wieder einführt. Damit hat er natürlich die Priorität und alles ist in Ordnung, aber die abstrahierte Fassung kann nicht aufrechterhalten werden.
Das heißt, die Konsequenz war dann ein Widerruf im Einspruchsverfahren. Das klingt dann nach einer sehr unfairen Situation für den Patentinhaber. Was hätte denn der für Möglichkeiten, aus dieser Falle wieder herauszukommen?
Ja, die einfachste Möglichkeit, die man hier hat, ist die Merkmale, die gestrichenen Merkmale, die also in der Erstanmeldung enthalten waren, in der Nachanmeldung aber nicht mehr, dass man diese Merkmale einfach wieder aufnimmt. Vor allem dann, wenn man die in die Nachanmeldung reingeschrieben hat, ist das problemlos möglich. Wenn man die überhaupt vergessen hat, dann ist die Situation natürlich eine andere und das funktioniert so nicht.
Hätte man in der Teilanmeldung auch irgendwas machen können, außer dass man sie nicht eingereicht hat? Oder?
Man hätte möglicherweise in der Teilanmeldung die Merkmale, die Amide betreffend, weglassen können. Das Problem ist dann natürlich auch immer, vielleicht brauche ich ja gerade diese Merkmale in der Teilanmeldung. Ich weiß ja nicht, warum die Anmelder konkret diese Teilanmeldung eingereicht haben. Und in einer Teilanmeldung irgendwas wegzulassen gegenüber einer Stammanmeldung, bringt mich natürlich in andere Probleme. Gerade wenn wir an die B1 aus 6 denken, ich muss ja in einer Kette von Teilanmeldungen alle Merkmale in allen Vorgängeranmeldungen drin haben. Das heißt, einfach so ein Merkmal rauszustreichen, ist natürlich schon mit gewissen Risiken verbunden. Das Merkmal ist dann praktisch für immer weg.
Und wenn es im Anspruch gebraucht wäre, dann würde das dazu führen, dass ich wahrscheinlich das gar nicht als Teilanmeldung behandelt werden würde. Ne? Das wäre ein Artikel 76-Problem.
Ja, ich könnte es reparieren, das sagt uns die G1 aus 5, aber im Endeffekt würde ich an Artikel 76 scheitern und ich könnte dieses Merkmal einfach nicht mehr aufnehmen. Ja.
Gut, wir beschäftigen uns jetzt eigentlich mit der Entscheidung der großen Beschwerdekammer. Das heißt, es wird auch ein Beschwerdeverfahren gegeben haben.
Ja, sonst funktioniert es ja nicht. Nur die Beschwerdekammern können an die große Beschwerdekammer vorlegen und genau das ist auch passiert. Unser Patentinhaber, natürlich der, weil der hat sein Patent ja verloren, hat Beschwerde eingelegt und hat dann versucht, erstens den Hauptantrag ohne die Amide zu retten und dann hat er auch eben diese Lösungsmöglichkeit, die ich gerade angesprochen habe, die Amide wieder eingeführt in einem Hilfsantrag. Das heißt, in erster Linie wollte der natürlich den Breitenschutz ohne die Einschränkung auf Amide oder Ammoniumsalze. Und wenn es nicht anders geht, dann hat er gesagt, gut, dann nehmen wir halt die Amide und Ammoniumsalze auch auf und dann ist der Patentanspruch jedenfalls prioritätsgedeckt und die Poisonous Divisional wäre damit auf jeden Fall vermieden.
Fällt dir ein Grund ein, warum man das nicht schon in der ersten Instanz gebracht hat, die Hilfsanträge? Weil das scheint ja eine einfache Lösung zu sein. Das Problem dürfte ja umfangreich in den Schriftsätzen diskutiert worden sein.
Nicht wirklich, ich weiß es nicht und auch unser Einsprechender hat es geltend gemacht und hat gemeint, dieser Antrag ist verspätet und die Aufnahme dieser Merkmale kann jetzt im Beschwerdeverfahren nicht mehr vorgenommen werden. Die Beschwerdekammer hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, soweit ich das verfolgt habe, denn die hat eben schon am Hauptantrag, sagen wir, ihren Gefallen gefunden und hat bereits, was den Hauptantrag betrifft, eine Frage an die große Beschwerdekammer gehabt, nämlich ob eine Teilanmeldung ihrer eigenen Stammanmeldung entgegenstehen kann oder nicht.
Wenn es also eine Vorlagefrage gibt von der Beschwerdekammer, heißt das ja in der Regel, es gibt abweichende Rechtsprechungslinien von den Beschwerdekammern. Wie schaut denn das in dem Fall aus?
Ja, bereits in der G2 aus 98, also in einer Entscheidung der großen Beschwerdekammer, wurde in einem obiter dictum bereits angesprochen, dass es möglicherweise sein könnte, dass man einzelne Teilprioritäten mit oder zusammenfassen kann. Das heißt, dass ich dann also praktisch mehrere Patentansprüche oder mehrere Mengen sozusagen von technischen Gegenständen in einem Patentanspruch zusammenfassen kann, auch wenn die unterschiedliche Zeitränge haben und die sozusagen mit oder verknüpfe. Das führt dann zu einer eigenartigen Situation, dass ich einen Patentanspruch habe, der in unterschiedlichen Teilbereichen, also in unterschiedlichen Alternativen, eben unterschiedliche Zeitränge hat. Das hat die G2 aus 98 grundsätzlich erlaubt. Demgegenüber gab es aber auch einige andere Entscheidungen, nach denen auch unsere Einspruchsabteilung gefolgt ist, die also gesagt hat, ja, dieser generische Oder-Anspruch, der hat überhaupt keine Priorität, die besser ist als der Anmeldetag der europäischen Anmeldung, damit jegliche Priorität verweigert hat. Das heißt, hier haben wir eine Diskrepanz in der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern, sodass man in dieser Frage die große Beschwerdekammer anrufen konnte.
Auf den ersten Blick sieht man jetzt gar nicht, warum da überhaupt die Diskussion um eine Oder-Verknüpfung geht, oder? Weil ich habe ja hier einmal einen breiten, abstrahierten Anspruch und einmal einen Anspruch, der ein zusätzliches Merkmal enthält. Ist das jetzt eine Oder-Verknüpfung?
Ja, es ist noch ein bisschen komplexer als das, was diesen Fall betrifft, aber im Prinzip, ich mag der Entscheidung da nicht vorgreifen, aber im Prinzip wird man auch hier sehen, dass es ein Oder ist. Ich habe nämlich entweder eine solche Zusammensetzung mit der Einschränkung auf die Amide, oder eine solche Zusammensetzung, bei der die Amide konkret ausgenommen sind. Das heißt, ich habe praktisch zwei Teilbereiche eines Patentanspruchs. Eben den einen, der die Einschränkung auf die ursprünglich eingereichte Fassung betrifft und dann sozusagen den Rest. Und hier ist eben die große Frage, ob man in einem Patentanspruch diese beiden Alternativen drinnen lassen kann und wie sich das auf das Prioritätsrecht des gesamten Patentanspruchs auswirkt.
Das heißt, man macht das so eine abstrakte Teilung in zwei Teilbereiche von einem Anspruch, um sich dann eine Oder-Verknüpfung anzuschauen.
Ja, es ist ein bisschen künstlich, aber es ist halt auch dieser Entscheidung G2 Vers 98 geschuldet, wo das erste Mal angesprochen ist und hier hatten die tatsächlich Oder-Alternativen. Da war die Situation halt die, dass die eine erste prioritätsbegründete Anmeldung hatten, wo Merkmale enthalten waren und dann sind im Laufe der Zeit unterschiedliche Merkmale alternativ dazugekommen und hier gab es dann eben diese generische Oder-Verknüpfung, sodass dann eben ein Patentanspruch, der später in einer Nachanmeldung enthalten war, mehrere Prioritäten beansprucht hat und aufgrund dieser mehreren Prioritäten unterschiedliche Zeiträume in unterschiedlichen Teilbereichen eben hatte.
Zum Abschluss vielleicht die Frage, wie haben jetzt denn die Vorlagefragen an die große Beschwerdekammer ausgeschaut, die die Beschwerdekammer gemeinsam mit den Parteien formuliert hat?
Ja, hier war man weniger an der Verallgemeinerung orientiert, sondern es ging vielmehr um diesen generischen Oder-Anspruch, der aus der Entscheidung G2 aus 98 irgendwie hervorgekommen ist. Der Hintergrund war, ein Patentanspruch kann grundsätzlich mehrere Prioritäten haben, wenn diese klar beschränkt und voneinander abgrenzbar sind. Wenn das der Fall ist, dann hat jede dieser Möglichkeiten ihren eigenen Anmeldetag und das ist auch eine Möglichkeit, dass man mehrere Anspruchsgegenstände zusammenfassen kann. Im gesamten Verfahren gab es unterschiedliche Meinungen dazu, wie die einzelnen Alternativen einander gegenübergestellt werden und wie man die am besten definieren kann. Die Frage ist also, wie ein Patentanspruch am besten in seine einzelnen Teilbereiche unterteilt werden kann, die dann jeweils einen unterschiedlichen Zeitrang erhalten. Die Vorlagefrage zielt jetzt darauf ab, ob bei einem generischen oder Anspruch Teilprioritäten auf einzelne der Alternativen gewährt werden können, die im Prioritätsdokument genannt sind. Die weiteren Fragen, die sich dann auch im Verlauf des Verfahrens ergaben, die zielten darauf ab, wie klar diese Alternativen voneinander abgegrenzt werden konnten. Denn es ist auch klar, in unserem Fall ist diese Abgrenzung gar nicht so offensichtlich, dass man sagt, okay, ich habe den Patentanspruch in abstrakter Form ohne die konkrete Form. Und hier wollte die vorliegende Beschwerdekammer eben auch wissen, ob diese Abgrenzung eine ist, die grundsätzlich möglich ist, um hier im Rahmen der G2 aus 98 unterschiedliche Teilprioritäten beanspruchen zu können.
Die Entscheidung der großen Beschwerdekammer und die Gründe dafür werden wir uns in der nächsten Folge des IP-Courses Podcasts näher ansehen und im Detail diskutieren. Bis dahin herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank, Michael.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.